24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Dr. Mariam Abutaya ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Frau Dr. Abutaya, Sie sind leitende Ärztin für Nephrologie und Diabetologie bei uns am Klinikum.
Ja, genau, das ist es. Ich bin Spezialistin für Nieren- und Hochdruckkrankheiten und mache aus alter Tradition hier im Haus die Diabetesberatung und Diabeteseinstellung und Diagnostik noch mit dazu. Das gehört in meine Abteilung.
Und um das mal für Hörer einzuordnen, die vielleicht nicht so sich auskennen, wir haben ja zwei Standorte. Sie machen das in Gilead und aber stationär vor allem am Standort Johannesstift. Das
ganz
ist richtig,
genau.
Ne? Gilead ist eher eine Ambulanz, oder?
Genau, in Gilead ist die stationäre und teilstationäre Dialyseeinrichtung, weil wir betreuen auch einige Dialysepatienten. Da haben wir auch eine Ambulanz. Unsere stationären Betten, also die Patienten, die im Krankenhaus liegen und von uns versorgt werden, die sind im Johanneskrankenhaus. Und da gibt es dann auch nochmal eine Dialyse mit 10 Betten.
Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, dass Ihr Fachgebiet so konkret ja eine Spezialisierung ist. Das heißt, eigentlich sind Sie Fachärztin für innere Medizin. Das ist richtig. Also das wäre jetzt von der Berufsweg her der klassische Weg, den Facharzt für innere Medizin zu machen, um sich dann zu spezialisieren.
Also es ist schon so, dass das damals, als ich diese Aus- und Weiterbildung gemacht habe, dass man erst Internist werden musste, um dann die Spezialisierungen weiterzumachen, eben in meinem Fall die Nierenheilkunde, wie auch die Magen-Darm-Spezialisten oder die Lungenfachärzte und die Kardiologen, also die Herzspezialisten. Und da war das eine zweigeteilte Ausbildung. Da hat man erst 6 Jahre innere Medizin gemacht und anschließend dann nochmal 2 Jahre das sogenannte Teilgebiet oder Schwerpunkt, wie das heißt. Ja, vor einigen Jahren gab es eine Reform in der Aus- und Weiterbildung der Assistenzärzte. Und da gibt es jetzt diesen sogenannten kombinierten Facharzt. Die machen also 3 Jahre allgemeine innere Medizin und anschließend 3 Jahre Nephrologie. Ich bin jetzt nicht so unbedingt ein Freund von dieser Aus- und Weiterbildung, sondern möchte eigentlich schon sehr gerne, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ärztlicherseits erst den Facharzt für innere Medizin machen, um sich dann zu spezialisieren. Das hat aber, sage ich jetzt einfach mal, persönliche Gründe. Wir haben sehr, sehr schwer kranke Patienten, die viele andere Fachdisziplinen nicht unbedingt mitbetreuen, sondern das müssen wir alles machen. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir tatsächlich überall so Bescheid wissen, dass wir unsere Patienten adäquat beraten können und dann auch entsprechend weiterschicken können und so. Und da ist das für mich immer sehr komplett, wenn man erstmal den Internisten gemacht hat. Ja, ich lege schon zum Beispiel sehr viel Wert darauf, dass meine Assistenzärzte alle in der Kardiologie auch gearbeitet haben, weil unsere Patienten oftmals Herzkrankheiten und Herz-Kreislauf-Krankheiten haben. Und ich will eigentlich eine möglichst optimale Betreuung für unsere Patienten haben.
Okay, also obwohl das nach einem echt langen Weg klingt, den Sie auch gegangen sind in der Facharztausbildung. Also wenn man sich schon mal überlegt, 6 Jahre Studium, dann 6 Jahre Facharztausbildung plus 2 Jahre Spezialisierung. Aber würden Sie sagen, hat auch die Notwendigkeit, wirklich auch in diese Breite zu gehen, um den Patientinnen und Patienten auch in guter Weise für die da zu sein, ja?
Also ich finde das schon, ja, viele meiner Assistenten machen das auch, die werden erst Internist und dann Nephrologe. Wir haben aber tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die sozusagen diesen verkürzten Facharzt machen, die sind dann tatsächlich nur Nephrologen, Internisten und Nephrologen, ohne dass sie diese Fachspezialisierung zunächst einmal für die innere Medizin haben. Ja. Ich finde das immer, wie ich es gerade schon gesagt habe, besser, wenn sie ein bisschen kompletter ausgebildet sind, weil es uns dann einfacher fällt, unsere Patienten zu behandeln. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel 2 Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die eben diese 3 Jahre Innere und 3 Jahre Nephrologie machen, also sozusagen alles in allem. Ich habe aber auch 2 Leute aktuell, die erst Internisten werden und dann Nephrologen. Mhm. Ja, also von daher, bei uns kann man tatsächlich beides machen. Muss halt jeder selber wissen, wie er es macht. Ja. Ich finde es andersrum halt optimaler.
Also genau, und ich glaube ja, diese Entwicklung insgesamt in der Medizin ist ja auch geschuldet einer immer höheren Spezialisierung. Und es ist ja wahrscheinlich ein Abwägen in dieser Frage nach Ausbildung und Fortbildung und den immer mehr Spezialistinnen und Spezialisten, die es gibt. Was ist jetzt der richtige Weg? Man muss ja irgendwie einen Mittelweg finden. Aber was sagen Sie denn Studierenden oder vielleicht auch angehenden Fachärzten, warum es eigentlich so toll ist, Nephrologin oder Diabetologin zu werden?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Für mich war die Nephrologie im Studium immer total schwierig. Das war ganz viel Gehirnjogging, das waren diese Zungenbrecherkrankheiten, Glomerulonephritiden, ja, die kein Mensch lernen wollte, die extrem komplex sind mit allem, was dazugehört. Ja, aber ich bin dann im Verlaufe meines damals gab es noch das AIP, bin ich an einen Oberarzt geraten seinerzeit, der mir gesagt hat, Nephrologie ist das kompletteste Fach der inneren Medizin, weil wir prinzipiell in jeden Kreislauf irgendwie reingrätschen können, weil es die Herz-Nieren-Achse gibt, weil es die Hirn-Nieren-Achse gibt, weil es die Leber-Nieren- und die Lungen-Niere-Achse gibt. Also die Niere ist überall mit dabei. Dieses Gehirnjogging und diese komplexen Krankheiten und dieses Dr. House-Feeling in der Nephrologie ist total genial. Und das hat mir einfach immer mega viel Spaß gemacht und Freude. Und die Patienten sind auch dankbar, wenn man das ihnen adäquat hilft. Und außerdem, und das muss ich auch immer wieder betonen, die Nephrologie ist extrem familienfreundlich. Mhm. Ja, also man kann sich das wirklich super gut einrichten, auch mit den Dialysevisiten, mit reduzierter Stelle zu arbeiten. Wir haben ja in der Nephrologie hier in Bethel, jetzt müsste ich mal einmal zählen, ich glaube so um die 10 Kinder bekommen, also meine Assistentärztinnen und Ärzte und Oberärzte. Ja, und das haben wir alles immer mitgetragen. Wir haben es immer möglich gemacht. Ja, wir haben einige, die in Teilzeitstellen arbeiten, ja, weil das einfach gut funktioniert. Also ich liebe mein Team und ich liebe dieses Fach. Lebe das auch.
Ich dachte gerade, es klingt nach einer hohen Identifikation, weil sie sagt, wir haben die Kinder bekommen.
Ja, das sind alles Nephrobabys.
Alles Nephrobabys.
Ja.
Ja, also das ist ein viel spannender Punkt. Ja, dieser Gedanke, den hatte ich gedanklich noch ein bisschen nach hinten gestellt, aber ich hole den schon mal vor, weil das ja eine große Herausforderung ist, den Arbeitsbereich eines 24-7-Jobs ja doch auch so zu gestalten, dass Menschen sagen, ich mache ihn gern und ich mache ihn auch verantwortungsvoll, aber es gibt noch was anderes außerhalb dieser Kliniken. Jetzt habe ich schon gehört, die Nephrologie eignet sich dazu. In Ihrer Rolle jetzt auch als Führungsperson haben Sie für sich da Möglichkeiten und Modelle entwickelt, wo Sie sagen, ich kann da Menschen, die Familie gründen, sowohl Männer als auch Frauen gut begleiten und habe da was oder das ist immer ein Gucken miteinander?
Ja, also ein richtiges Modell habe ich da jetzt nicht ausgearbeitet, aber wir haben es immer geschafft, die Leute entsprechend freizustellen, wenn sie ihre Kinder bekommen haben. Die haben auch die Männer fast alle Elternzeit genommen und sind dann eben weg gewesen. Wir flexibilisieren dann tatsächlich den Dienstplan so, dass es funktioniert, wenn die ihre Kinder vorher in den Kindergarten bringen müssen oder sonst irgendwas. Ja gut, dann fangen sie eben erst um 8:30 an. Ja, auch das kriegen wir immer irgendwie hin. Also das hat immer geklappt und wie gesagt, wir haben einige, die in Teilzeitstellen arbeiten und auch das funktioniert gut. Meine beiden Oberärztinnen, die haben beide reduzierte Stellen. Ja, meine einzige Bedingung ist tatsächlich gewesen, dass sie am Dienstsystem so teilnehmen, wie wir Vollzeitstellen haben, auch machen. Und das ist in aller Regel kein Problem. Also es ist ja unter der Woche, wenn die oberärztlichen Hintergrunddienst haben, einen Rufdienst. Mhm. Das heißt also, man wird angerufen. Und am Wochenende, ja klar, da muss man rein. Aber in aller Regel haben die ja auch Männer, die andere Berufe haben und die dann am Wochenende tatsächlich die Kinder betüdeln können. Mhm. Ja, also wir haben es immer irgendwie möglich gemacht. Mhm. Auch spontane Ausfälle, weil da irgendwer kindkrank war oder sonst irgendwas. Das geht.
Ja.
Also dafür ist unser Team tatsächlich so ausgewogen und so gut, dass wir das alles mittragen können.
Ja, schön. Wie sind Sie denn eigentlich nach Bethel gekommen?
Ich habe eine Bewerbung geschrieben.
So einfach war das.
So einfach war das, ja. Hier war eine Oberarztstelle ausgeschrieben seinerzeit. Da war ich in der Praxis gewesen, ursprünglich in Lingen an der Ems und war in der Praxis tatsächlich sehr unglücklich, weil ich jedes Mal, wenn der Patient richtig spannend wurde, ich die abgeben musste und dazu hatte ich keine Lust. Also ich habe durchaus den Weg in die ambulante Medizin gesucht und ausprobiert und habe dann für mich festgestellt, das reicht mir nicht. Weil ich das Gespräch mit Kollegen im Team, mit Diskussionen, mit entsprechender Fort- und Weiterbildung, mit interprofessionellem Arbeiten und mit interdisziplinärem Arbeiten für extrem wichtig halte. Das macht einfach Spaß und das war der Grund, warum ich dann zurückgehen wollte ins Krankenhaus. Mhm. Und habe dann einfach mehrere Bewerbungen geschrieben und hier war eben eine Stelle ausgeschrieben, das war eine Oberarztposition. Und dann habe ich gedacht, das mache ich doch.
Ja. Und das ist jetzt wie lange her? Sie sind schon wie lange?
2005.
2005, lange Zeit schon, oder?
Ja.
Und ist denn Ärztin, ist das so ein, haben Sie sich da einen Kindheitstraum erfüllt oder gab es dazwischen noch so andere Wünsche und Träume oder?
Ehrlich gesagt, nein. Ich bin in einer Hausarztpraxis groß geworden. Mein Vater hatte eine Hausarztpraxis und für uns war es immer das Allerhöchste, wenn wir uns nachmittags abgeseilt haben, nachdem wir unsere Hausaufgaben alle gemacht haben. Wir fahren jetzt in die Praxis und füllen da erstmal die Rezeptköpfe auf. Ja, weil damals war das so, dass noch nicht gedruckt wurde oder sonst irgendwie, sondern man machte das händisch. Das heißt also, wir sind immer in die Hausarztpraxis meines Vaters gefahren, haben Rezeptköpfe ausgefüllt, haben Einweisungen ausgefüllt, alles per Hand. Irgendwann hat sich das dann so verselbstständigt. Mein Vater war Hausarzt. Der kam immer mittags nach Hause und dann ging der Hausbesuche machen.
Ah ja.
Und dann kamen die ersten Fragen, darf ich denn mit Hausbesuche machen? Und dann hat er uns mitgenommen zu Hausbesuchen.
Ah ja.
Ja, und sodass wir tatsächlich mit der Medizin groß geworden sind bei uns in der Familie. Und meine ganz frühen Erinnerungen waren noch, da hat mein Vater auf der Intensivstation in Münster in der Uniklinik gearbeitet. Und wir haben ihn dann da besucht. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir auf der Intensivstation unter seinem Tisch saßen. Damals wurden die Röntgenfolien in so ein oranges Papier eingewickelt. Und dann haben wir unter dem Tisch gesessen und dieses orange Papier bemalt. Ja, also ich habe sozusagen Medizin mit der Muttermilch aufgesogen. Ja. Ja, und deswegen kam nie irgendwas anderes für mich in Frage, außer dass ich Arzt werden wollte. Ja, ja, und das Einzige, was so ein bisschen hinderlich war, in Anführungsstrichen, an dem Ganzen war, ich bin in einer konservativ-muslimischen Familie groß geworden und da studieren zu gehen, ja, weil in dem Ort, wo mein Vater niedergelassen war, da gab es keine Universität.
Ja.
Das war schon schwierig zu sagen, ich gehe dann aber fürs Medizinstudium von zu Hause weg.
Mhm.
Und dann war wirklich während meiner Jugendzeit oft auch, dann wirst du Arzthelferin, dann arbeitest du bei mir in der Praxis oder vielleicht auch noch Krankenschwester und dann arbeitest du im Krankenhaus, die Ausbildung kannst du in Aarhus machen. Aber er hat dann doch gemerkt, dass das so ein absoluter Traum ist, ja. Und dann habe ich mich beworben für den Studienplatz und habe meinen Studienplatz in Bochum bekommen und war dann auch total froh. Also ich bin wirklich mit Leib und Seele und Herz Arzt und oder Ärztin und ich wollte nie was anderes machen, ja. Ich habe auch immer in den Ferien haben wir da gearbeitet in seiner Praxis. Ich weiß noch, die erste Impfung, da war ich 12 Jahre alt, die erste Impfung bei irgendwem reingetan habe. Das darf man heute gar nicht mehr laut sagen. Damals ging das alles noch.
Ist verjährt.
Ist alles verjährt, ja. Oder Blutentnahme oder all sowas. Ne? Also ich bin mit sowas groß geworden. Ja.
Also vorhin der Pike auf gelernt.
Genau.
Und das habe ich jetzt rausgehört. Sie sind irgendwo im Münsteraner Raum groß geworden, demnach aufgewachsen. Ist Ihr Vater, also ist das für den jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben ja selber gesagt, eine konservative muslimische Familie, aber er hat das hingenommen oder ist es für ihn schon ein echter Weg gewesen oder ein Ding oder hat das irgendwann so akzeptiert und hat gesagt, auch die geht ihren Weg, das ist jetzt so.
Ah ja, ich bin die Älteste von uns, ne?
Ja, Sie sind ja auch einige Geschwister, ne?
Ja, ganz genau. Ich habe noch 5 Geschwister, ich habe noch eine Schwester und 4 Brüder. Und wie das so ist, das ist aber auch in christlichen und in anderen Familien nicht anders. Der Erste muss einen Weg kämpfen.
Ja,
und so war es bei uns eben auch. Und mein Vater ist mittlerweile mega stolz auf uns alle und auf den Werdegang, den wir getätigt haben. Und meine Geschwister sind ja auch alle Ärzte. Also wir können in der Familie nichts anderes. Und wir sind nur in unterschiedlichen Fachbereichen untergebracht, aber wir sind eben alle Ärzte. Ja, das war dann auch irgendwann total normal. Ja?
Können Sie bei Familientreffen sich was über was anderes unterhalten als über Medizin oder ist das ein großer Fachkongress?
Nein.
Ein interdisziplinärer Fachkongress?
Nein, wir reden über alles.
Das
ja, klar beredet man so das eine oder andere Mal einem besonderen Patienten, der einem über den Weg gelaufen ist oder der einen berührt hat in irgendeiner Weise oder wo die Diagnostik komplex gewesen ist und man dann doch rausgefunden hat, was er hat und da viel Befriedigung dahinter steckt. Aber im Großen und Ganzen reden wir tatsächlich über alles Mögliche.
Jetzt lässt ja Ihr Nachname schon auch vermuten, dass Ihre Familiengeschichte keine rein deutsche Müller-Schmidt-Meyer-Familie ist. Sie aber selbst sind ja in Deutschland geboren. Ihr Vater, Ihre Mutter selber, sind die auch schon in Deutschland geboren oder sind die in einem anderen Gegend aufgewachsen?
Also meine Mutter ist Deutsche. Ich bin also das, was man als Migrantenkind bezeichnet. Mein Vater ist Palästinenser.
Mhm.
Der kommt aus dem Gazastreifen. Der ist in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen zum Studieren und hat dann meine Mutter damals in der Islamischen Studentengemeinde in Münster kennengelernt. Ja, und dann ist es so gekommen, wie es kommen musste.
Ja. Und ist das Religiöse, spielt das für Sie auch aufgrund dieser konservativen Prägung immer noch eine Rolle oder haben Sie das für sich irgendwann ad acta gelesen? Also ich bin halt als Muslima geboren oder was spielt die Religion an dieser Stelle für Sie für eine Rolle? Gerade ja auch als Muslima in einem diakonischen Krankenhaus. Das ist ja nochmal was Wichtiges und Besonderes.
Ja, aber ich finde es total schön, weil ich finde immer, diese großen monotheistischen Religionen müssen eigentlich ihre Gemeinsamkeiten betonen, ja, und nicht auf Spaltung und Trennung aus sein. Ja? Und ich bin auf einem katholischen Kindergarten gewesen, ich war in einer katholischen Grundschule, ich habe an einem katholischen Gymnasium Abitur gemacht. Die Kirche hat mich also durchgehend begleitet.
Haben Sie ja, meine Konservatismus auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt?
Ganz genau. Meine Stellen waren zum Teil in katholischen Krankenhäusern. Ja. Ich war auch mal bei einem öffentlichen Träger, jetzt bin ich an einem evangelischen Krankenhaus gelandet. Ja, Religion spielt für mich im Leben eine große Rolle. Ich bin durchaus sehr gläubig. Ich bin aber der Meinung, dass man es nicht auf dem Tablett vor sich hertragen muss. Deswegen wird man es mir so auf der Straße nicht ansehen. Also ich trage kein Kopftuch oder sowas. Aber wenn man mich fragt, würde ich immer sagen, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Und das Ganze ist für mich extrem wichtig. Ja, aber das für mich ist Religion im Wesentlichen eine Privatsache. Ich akzeptiere das unbedingt, wenn irgendjemand sagt, geh mir vom Feld damit, ich will damit nichts zu tun haben. Aber ich sehe es durchaus auch als meine Aufgabe an, die Menschen so zu begleiten, wie sie es selber gerne möchten. Ja, ich kann mich also auch zu einem christlichen Patienten ans Bett stellen und mit ihm gemeinsam beten, genauso wie ich es mit einem muslimischen Patienten machen kann. Ja, und die Erfahrung zeigt einfach aus den ganzen Jahren meiner Berufstätigkeit mittlerweile, dass die Religion gerade am Ende des Lebens für viele Menschen doch eine gewisse Rolle spielt und extrem wichtig ist. Ja, und wenn es dann so absehbar ist, dass man irgendwann seinem Schöpfer gegenübertritt, dann entdecken viele Leute tatsächlich doch eine Religiosität oder besser gesagt vielleicht Spiritualität. Ja, ich glaube, dass eine Spiritualität jedem in irgendeiner Form anheim ist. Ja, ohne dass man den Gott beim Namen nennen muss oder sagen muss, dass der heißt jetzt Allah oder der heißt Gott. Ja, und der Prophet heißt Jesus oder Mohammed oder wie auch immer. Sondern, dass man einfach das Gefühl hat, dass da doch noch irgendwas anderes ist und dass man durchaus um Hilfe bitten kann.
Also ich glaube, Sie sind ja mit einem unglaublich vulnerablen Patientenstamm zusammen. Viel, wenn ich das richtig weiß, Sie müssen mich korrigieren, habe ich mich gefragt, ob in Ihrem Fachgebiet Krankheiten eigentlich zu heilen sind oder ob es eigentlich um die Begleitung chronifizierter Krankheiten geht. Im besten Sinne vielleicht, wenn das Thema Transplantation ins Gespräch kommt, dass man dann vielleicht auch was in Richtung Heilung machen kann. Würden Sie dem zustimmen? Weil, also das nochmal vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass das ja lange Leidenswege sind, die Menschen da gehen, gerade mit den Krankheitsbildern, mit denen sie unterwegs sind, oder?
Da gebe ich Ihnen total recht. Wobei ich das nicht unbedingt als Leidensweg immer beschreiben würde, weil den Leuten, na klar, wir als Normalsterbliche, die wir nicht zur Dialyse müssen, oder Sie in dem Fall, können sich überhaupt nicht ausmalen, dass man sich freiwillig 6-mal in der Woche stechen lässt oder also 3-mal in der Woche 6 jeweils 2 Nadeln, also 6 Stiche. Für die Leute ist das nicht mehr unbedingt Leiden, sondern sie lernen damit zu leben und damit umzugehen. Und die fahren ja auch in Urlaub und gehen ihrer Berufstätigkeit nach und all sowas. Deswegen finde ich Leiden irgendwie, das impliziert so, dass sie es schwer nehmen und all sowas, ja. Und
okay, das ist eine sehr verkürzte Variante. Also das ist sehr fokussierte Variante auf den schweren Teil. Das ist
ja. Aber das finde ich irgendwie nicht so richtig schön, ja. Wir begleiten diese Leute. Wir bekommen mit denen Kinder. Wir erleben Familienleben. Für die sind wir auch Familienersatz vielfach, wenn die so oft in der Woche zu uns in die Dialyse kommen. Die sehen uns oftmals mehr als ihre eigenen Familienmitglieder. Und das ist eben auch das, was so schön ist an dieser Arzt-Patienten-Bindung. Ja, die sind dann tatsächlich auch oftmals sehr auf uns fixiert oder auf eine bestimmte Meinung oder sie betreffen uns tatsächlich auch als Familie und wir begleiten sie, ja, weil heilen können wir diese ganzen Erkrankungen in aller Regel nicht, aber wir können sie so zurückdrängen, damit man, dass man damit gut leben kann. Ja, medikamentenfrei bekommen wir sie in aller Regel nicht, aber wir können durchaus gerade mit den modernen Medikamenten, die wir jetzt haben, durchaus auch die Dialyse hinauszögern und auch dahin bekommen, dass die nie dialysepflichtig werden. Auch das geht. Insofern ist es wirklich ein sehr schöner Job, auch wenn man denen sagen muss, also ihre Nierenerkrankung wird sie für den Rest ihres Lebens begleiten und es ist Teil ihrer Aufgabe, so mitzumachen, dass sie nie an der Dialyse landen. Und das ist einfach das, was Spaß macht. Ja. Aber es ist tatsächlich so, wir leben mit denen, wir sterben auch mit denen. Ich bin jetzt gerade letzte Woche noch auf einer Beerdigung gewesen von einer langjährigen Dialysepatientin von mir, das, was mich wirklich sehr, sehr angefasst hat, die ist im Alter von 40 Jahren verstorben. Und da war ich fürchterlich unglücklich drüber. Und als ich von diesem Tod erfahren habe, muss ich ehrlicherweise sagen, konnte ich nicht so richtig gut arbeiten an dem Tag. Da ist man dann doch dem sehr nah am Wasser gebaut.
Also ich kann mir vorstellen, dass Ihr Fachbereich oder die, dass eben eine Lebensbegleitung in einer ganz engen Form ist, ja über einen langen Weg häufig auch. Und das ist der Teil, wo ich den Eindruck habe, dass Ihre Empathiefähigkeit und die Möglichkeit, mit den Menschen in Beziehung zu sein, ein großes Fund ist. Vielleicht anders, als wenn man sagt, ich mache hier mein medizinisches Handwerk, aber so ist die Leute. Ist das, würden Sie sagen, dass Sie da aus einer großen Familie kommen und als Älteste durchgegangen sind, ist das ein Vorteil, das gelernt zu haben?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, dass das mit einem Vorteil ist. Ich glaube auch, dass man aus der Interaktion in der Familie und auch in der Großfamilie, mein Vater hat eben auch sehr viele Geschwister, meine Mutter hatte auch viele Geschwister, Familientreffen sind für uns immer wichtig gewesen, dass man da sehr, sehr viel lernt und das dann eben auch mitnehmen kann.
Wenn Sie mich nochmal mitnehmen in die Welt des Hochleistungsorgans Niere, habe ich an einer Stelle gelesen, haben Sie, glaube ich, selber irgendwo so beschrieben, bin ich aber nicht ganz sicher, ob das so stimmt, aber das ist ein schöner Begriff, weil das ja deutlich macht, dass das ein ganz wesentliches Organ ist, hat ja jetzt auch schon durchgehört. Was sind denn so die typischen Erkrankungen, wenn man das jetzt mal für mich als Laien macht? Also es gibt wahrscheinlich angeborene Nierenerkrankungen, aber manches auch, wo der Mensch etwas für kann.
Ja, also es gibt angeborene Nierenerkrankungen, es gibt erworbene Nierenerkrankungen, das sind tatsächlich die meisten. Und dann unterscheidet man immer zwischen den Erkrankungen, die vor der Niere passieren, also im großen Kreislauf, zum Beispiel durch einen Blutverlust, zum Beispiel durch einen Mangel an zirkulierendem Volumen im Rahmen von Durchfallerkrankungen. Ja, kann man auch ein Nierenversagen bekommen. Dann gibt es die Nierenerkrankungen, wo die Niere als Fokus da ist. Das sind dann Entzündungen der Nierenkörperchen oder Entzündung des Bindegewebes. Ja, und dann gibt es die Nierenerkrankungen, die nach der Niere passieren, also in den ableitenden Harnwegen, weil die Pinkelei nicht mehr richtig funktioniert, dadurch, dass zum Beispiel ein Blasentumor da ist oder überhaupt irgendwo ein Tumor. Und so werden die Nierenerkrankungen eben unterschieden, ja, in sozusagen prärenal, renal, also die Niere selber, und postrenal, also alles, was hinter der Niere ist.
Und wenn ich jetzt keine angeborene Nierenerkrankung habe und sozusagen großen Teil selber da mache, was kann ich denn tun, damit ich eigentlich nicht bei Ihnen lande? Oder sprich mal so rumgefragt, erleben Sie denn eine Ausbreitung von Nierenerkrankungen, also von erworbenen Nierenschädigungen, weil das Volk sich ungesund ernährt oder zu wenig Sport macht oder so?
Ja, Sie sprechen da jetzt gerade auf die Zuckererkrankung und den Hochdruck wahrscheinlich an.
So genau hatte ich gar nicht im Kopf.
Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft. Die Leute werden immer dicker, die bewegen sich weniger. Wir haben immer mehr Couch-Potatoes. Ja, dadurch kommen diese
ganzen... Muss ich mich gleich mal aufrecht hinsetzen.
Dadurch kommen diese ganzen Wohlstandserkrankungen zum Tragen. Wie die Zuckererkrankung oder wie auch hoher Blutdruck. Und das sind tatsächlich Krankheiten, die kann man durchaus beeinflussen selber, indem man zum Beispiel sich ein bisschen mehr sportlich betätigt, dass man vermeidet, dass man Übergewicht hat. Wenn man zum Beispiel dann sagt, okay, gut, Ihre Niere ist krank, Sie können was tun, ja, arbeiten Sie an Ihrem Übergewicht und tun Sie Salz weg und hören Sie auf mit dem Rauchen. Ja, das ist also das, was jeder Patient selber machen kann. Dann machen die das häufig auch für eine gewisse Zeit, aber irgendwann wird das langweilig. Ja, deswegen müssen wir tatsächlich viel mit Medikamenten einschreiten. Aber in aller Regel geht es durchaus so, dass man sowas in den Griff bekommen kann, gerade mit den modernen Medikamenten, die wir haben. Also jeder Mensch hat durchaus Einfluss darauf. Wo er wenig Einfluss hat, sind Autoimmunerkrankungen. Das heißt also Erkrankungen, wo die Niere sich gegen sich selber oder der Mensch sich gegen sich selber richtet, ja, weil er eben schlechte Eiweiße bildet, die sozusagen die Niere mit angreifen. Da kommen wir nur raus, indem wir die Patienten wirklich mit schweren Medikamenten behandeln. Und manchmal gelingt uns das tatsächlich auch nicht. Und dann sind die eben dialysepflichtig. Aber das ist was, wo das kann man selber nicht beeinflussen. Ja.
Werden denn Patientinnen auch jünger? In den Erkrankungen? Ja. Also das ist Teil dessen, das habe ich jetzt ein bisschen daraus geschlussfolgert.
Ganz genau. Also wir haben tatsächlich auch Leute, die 20 oder 22 sind, die an der Dialyse hängen. Es gibt ja auch Kinder, die an der Dialyse sind, aber das sind die mit den angeborenen Nierenerkrankungen häufig. Ja, also das ist jetzt nicht eine typische Erkrankung. Das sind nur die alten Leute, die irgendwann mit 70 oder 80 dann da bei uns ankommen, sondern wir haben ehrlicherweise auch leider Gottes immer wieder jüngere Leute, die dialysepflichtig werden oder die nierenkrank sind. Und da kann man tatsächlich immer nur gucken, ob man es in irgendeiner Form so verlangsamen kann, dass es funktioniert.
Wir sind, mir ist gerade eingefallen, ein bisschen von einem Thema weggekommen, wo ich eigentlich noch hin wollte, als es ein bisschen um die Religion und den Glauben ging, dass ich mich meinte zu erinnern. Ich weiß nicht mehr, ob es stimmte. Wir haben uns ja mal über das Thema Seelsorge auch unterhalten, was ja so ein bisschen meine Profession auch ist. Aber Sie haben das, haben Sie die Ausbildung eigentlich gemacht, der muslimischen Seelsorgerin? Oder hatten Sie das vor? Ich weiß das nicht mehr genau.
Ja. Ich wollte das gerne machen. Es war in Osnabrück ein neuer, ich sag jetzt mal, berufsbegleitender Studiengang angeboten worden für muslimische Seelsorge im Krankenhaus. Damals hatte ich mich dafür beworben und hatte auch dieses Vorstellungsgespräch und die Kollegen sagten mir so, sie sind überqualifiziert und sie werden sich nicht wohlfühlen bei uns. Deswegen, und das, was wir ihnen beibringen können, das machen sie doch sowieso schon.
Das habe ich mich nämlich gefragt, ob sie nicht schon auch eine ganze Menge dabei machen in ihrem täglichen Tun, auch wenn jetzt Seelsorgegespräch dezidiert vielleicht nochmal was anderes ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so ein bisschen ihr Blick, weil ich das nochmal spannend finde, auf das Thema Seelsorge im Islam, weil ich aus meinen bisherigen Gesprächen so ein bisschen mitbekommen habe, dass das ja etwas ist, was sich in den letzten Jahren sehr entwickelt erst, weil das ja, wenn ich das richtig weiß, eigentlich etwas ist, was es ja nie so institutionalisiert gab, sondern eigentlich etwas gab, was in der Familie verhandelt wurde. Sie nicken, das ist so, also da bin ich auf dem richtigen Weg, aber es hat sich viel getan, oder?
Es hat sich tatsächlich total viel getan. Es gibt ja eben diese Studiengänge und Weiterbildungen für islamische Seelsorge. Vielfach wurde das eben von den Familien mitgetragen, dann hieß es immer auch, der Hodja aus der Moschee, der kann da mal was zu sagen, oder dann wurde irgendwo ein Imam herbeigeholt. Das ist immer schwierig, weil die das oftmals auch aus der Ferne gemacht haben. Die haben dann irgendwelche Aussagen in die Welt gesetzt, so nach dem Motto, das ist erlaubt oder das ist verboten, das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Ja, und dann kamen die Angehörigen dann mit diesen Auskünften bei uns an, so der Hodja hat das erlaubt oder der Hodja hat das nicht erlaubt oder der Imam hat gesagt, das ist verboten und das dürft ihr nicht machen. Und das macht uns die Arbeit tatsächlich im Krankenhaus oftmals recht schwer. Und das war der Grund, warum ich selber eben diese Aus- und Weiterbildung mal einmal machen wollte. Ich habe jetzt einfach durch familiäre Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, ich habe auch viel gelesen und ich arbeite ja auch mit in dem Arbeitskreis Medizin, Ethik und Islam. Da eignet man sich schon einiges an, dass man dann eben selber tatsächlich auch anfängt, mit die Patienten zu begleiten. Und es wird auch so ganz gut angenommen. Ich vermisse aber trotzdem immer wieder ein bisschen Hilfe aus der muslimischen Seelsorge, wobei ich sehr dankbar darum bin, ehrlicherweise, dass es so Leute wie Sie gibt am Krankenhaus, die uns da tatsächlich auch sehr hilfreich oftmals zur Seite stehen, gerade auch mit muslimischen Patienten. Die müssen halt einfach nur ein bisschen offen sein, ja, und wenn man denen das vernünftig transportiert, dann gelingt einem dann tatsächlich fast alles.
Ja, also ich glaube, das führt jetzt gerade sehr weit, das wird man gar nicht schaffen, aber ich finde den Teil wichtig, dass ich glaube, dass da ja etwas in der Entwicklung ist im Gedanken, dass Seelsorge ein Gespräch unter Expertinnen ist, nämlich dass da Menschen Experten sind für ihr Leben. Das ist ja ein Seelsorgegedanke, der uns jetzt in den Kirchen schon seit den 60er, 70er Jahren begleitet. Eben nicht mehr, dass diese verkündigende Seelsorge, die sagt, da ist der Sünder, hier ist der Pfarrer und der spricht die, die Vergebung zu, sondern es ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das ist ja eine religiöse Frage oder eine interne Frage im Islam, ob erst sozusagen ein Imam gefragt werden muss, was geht jetzt und was geht nicht und wie soll ich mich verhalten, oder ob ein Verständnis sich entwickelt zu sagen, du bist in deiner Krankheitssituation und du bist der Experte jetzt für deine Situation und wie kannst, was brauchst du, um das, diesen Weg hier zu gehen und zu bewältigen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen abhängig davon, was das für Patienten sind. Ja, viele Muslime sind nicht in Gemeinden eingebunden. Ja, die fühlen sich auch keiner Gemeinde richtig zugehörig. Das sind die, wo man tatsächlich sehr gut drankommt im Gespräch. Ja, und bei denen, die in Gemeinden eingebunden sind, ist es oftmals ein bisschen schwierig, weil den Imam ans Krankenbett zu bekommen, ist schwierig. Das gelingt uns fast nie. Und wir bekommen dann aber von der Familie immer rückgemeldet, der Imam hat das aber verboten. Ja, oder der Hodja hat das verboten. Da ist es dann wirklich vonnöten, viel Fingerspitzen und Feingefühl zu entwickeln, dass man dann trotzdem den Patienten so begleiten kann, ohne ihm sein Leid zu verlängern. Ja, sondern dass man dann wirklich sagen kann, Mensch, Allah im Himmel, beziehungsweise ne, diese übergeordnete Instanz für viele von uns, der hat das nicht gewollt. Es steht ja auch an der einen oder anderen Stelle so geschrieben, ja, Leben ist schützenswert, das ist richtig. Aber dass man das gewaltsam macht, mit allem, was einem zu Gebote steht, ohne diesen Menschen selber zu betrachten und zu bedenken, dass man damit unter Umständen einfach nur Leiden verlängert. Ja, das hat Allah nicht gewollt. Da bin ich der festen Überzeugung. Das kann man immer wieder transportieren. Und oftmals gelingt es mir dann tatsächlich auch so ins Gespräch mit den Leuten zu kommen, dass dann gesehen wird, ja, es ist tatsächlich eine unnötige Verlängerung des Leidens. Und dann begleitet man. Ich muss ja nicht anfangen, Geräte abzustellen oder sonst irgendwie was zu machen, ja, sondern man begleitet, ja, ohne dass man dann am Ende wirklich bis zur Intensivstation mit allem, was dazugehört, alles macht. Ja, sondern man bekümmert sich auf der Normalstation um diese Menschen und sitzt bei denen und spricht mit denen und versorgt sie so gut es geht. Aber man lässt sie dann eben auch ziehen, wenn sie ziehen wollen.
Ja, also ich merke gerade nochmal, was mir eigentlich klar ist, aber ich spüre gerade nochmal so unterm Brennglas die enorme Verantwortung, die ja da drin steckt. Einmal dieses ärztliche Handeln und diesen Weg zu weisen und das aber jetzt in dieser speziellen Situation sicher auch ins Gespräch zu bringen, in einer sensiblen Weise, im Dialog, auch mit den unterschiedlichen Prägungen und Lebensweisen.
Das ist was, was in der ärztlichen Ausbildung sehr zu kurz kommt. Ja, die Medizinstudentinnen und Studenten von heute, die wollen natürlich, ich will Ultraschall lernen, ich will stechen lernen, ich will hier was können und ich will da was können, aber dass ärztliche Gesprächsführung extremst wichtig ist, nicht nur für den Patienten, sondern auch für die eigene Resilienz. Ja, das ist total schwierig zu vermitteln und man versucht das immer wieder. Ja, das Interesse ist leider Gottes nicht so sonderlich groß, aber man muss natürlich auch lernen, diese Feinfühligkeit zu entwickeln. Wo will ich eigentlich hin mit diesen Menschen?
Ja. Aber es klingt ein bisschen nach Ihrer Mission auch zu sagen, das haben Sie sich in Ihr Weiterbildungsstammbuch geschrieben, das Ungeschriebene sozusagen, das den Menschen, den jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzten mitzugeben.
Ja, das ist tatsächlich wichtig für mich, dass dann eben nicht immer, also manchmal ist es total schwierig, dann kommt da so ein Patient in die Notaufnahme, da steht man davor, der ist 95 Jahre alt, ist schwerst krank, ja, und dann konfrontiert man die Angehörigen völlig platt damit, soll der noch auf eine Intensivstation und soll da reanimiert werden und beatmet werden und soll da alles gemacht werden. Was will ich denn als Angehöriger in so einer Situation dazu sagen? Ich liebe doch meinen Vater, Mutter oder wer auch immer da gerade liegt. Soll ich dann wirklich sagen, nee, ich will das nicht? Ja, und diese Gespräche muss man lernen, ja, und man muss den Leuten nahebringen, wie vermittle ich das, ja, und dazu gehört aber auch, ehrlicherweise, dass man sich mal einmal mit dem Kontext und mit der Familie beschäftigt, mal einmal nachfragt, wie ist denn die Lebensqualität, was hat er denn sonst noch zu Hause gemacht, hat er die ganze Zeit nur im Bett gelegen und vielleicht die Decke angestarrt oder hat er aktiv am Familienleben teilgenommen, ja, es gibt ja den 90-Jährigen oder die 90-jährige Patientin, die draußen den Garten noch umgegraben hat, ja, für die würde ich mir auch das Bein ausreißen. Mhm. Ja, aber ich habe eben tatsächlich auch auf der anderen Seite den 50-Jährigen, der aufgrund seines Alters prinzipiell schon, da müssen wir ja alles tun, ja, aber der hat beispielsweise eine Tumorerkrankung im Endstadium, ja, und da muss ich mich dann einfach mal hinterfragen, ja, aber auf die Idee, dann da nachzufragen, was ist denn da festgelegt, gibt es eine Patientenverfügung oder sonst irgendwas, da kommt man dann einfach nicht so richtig, ja, und meines Erachtens nach haben auch immer noch viel zu wenig Leute eine individualisierte Patientenverfügung. Mhm. Ja, da muss ich nicht das Standardding haben, was da im Internet runtergeladbar ist, sondern ich muss da schon mich einmal mit beschäftigen und genau sagen, Mensch, das will ich oder das will ich nicht haben. Ja, und nicht einfach einen Otto da drunter setzen und sagen, ja, die werden sich schon aussuchen, was sie haben wollen. Das macht uns das Leben dann auch schwer. Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass ein Großteil der Patientenverfügung so ist, dass wir damit nichts anfangen können. Mhm. Weil am Ende des Tages müssen wir dann trotzdem alles machen. Und wenn man dann oftmals den gesunden Menschenverstand einschaltet und den medizinischen Sachverstand, dann muss man sagen, bei diesem Menschen mache ich das, was medizinisch sinnvoll ist.
Das wäre noch mal überhaupt eine eigene Podcast-Folge, das Thema Patientenverfügung, weil da ja das Erleben ist, dass man immer auch in der Situation noch mal gucken muss, was gilt denn nun. Aber das führt jetzt soweit ganz zum Schluss. Würde ich gerne noch mal das Stichwort Resilienz aufnehmen, weil Sie mir es angeboten haben und es mich da interessiert, auch wenn ich jetzt gelernt habe, dass Sie eigentlich seit Kindheitstagen Ärztin sind, wenn Sie es diese Klinik denn mal verlassen irgendwann und also nicht jetzt zeitlich, sondern wenn Sie am Abend mal nach Hause gehen oder in der Nacht oder irgendwie mal frei haben, was sind denn Ihre Resilienzorte oder Ihre Kraftquellen? Oder sagen, da bin ich es mal nicht, da mache ich mal was ganz anderes.
Also ich lese tatsächlich total gerne, völlig unterschiedliches, also Romane, aber auch medizinische Sachbücher tatsächlich. Meine Familie ist für mich extrem wichtig. Wann immer ich Möglichkeiten habe, suche ich den Kontakt zu meiner Familie, fahre da auch hin. egal wo sie gerade auf der Welt sind. Und die sind ein sehr, sehr großer Resilienzfaktor für mich. Ich bin ein total impulsiver Mensch, ja. Und als meine Mutter noch lebte, die ist leider vor 3 Jahren gestorben, da haben wir abends auf dem Nachhauseweg immer mit Mama telefoniert, ihr einmal das Herz ausgeschüttet und dann ging es uns gut. Ja, und das war für mich immer, sie fehlt mir sehr, aber ich mache das trotzdem noch, auch wenn sie nicht mehr für mich unmittelbar greifbar ist am Telefon, ja, da entschuldigen Sie, was ich mich jetzt so salopp ausdrücke, aber ich kotze mich einmal aus,
ja,
und dann habe ich vieles abgehandelt und dann geht es mir wieder ganz gut. Fernsehen gibt es bei mir zu Hause eigentlich gar nicht, also extrem selten. Wenn ich Zeit habe, gehe ich Fahrrad fahren oder wandern oder auch mal Inlineskaten. Ansonsten bin ich tatsächlich auch berufspolitisch aktiv und mache da auch einiges. Also ich habe tatsächlich in meiner Freizeit genug zu tun, ja, und liebe meine Freizeit auch und habe gelernt, und da sind wir bei der Resilienz, meine Patienten nicht mit nach Hause zu nehmen,
ja, sondern
tatsächlich da zu lassen, wo sie hingehören. Klar gibt es immer den einen oder anderen. Ich sagte ja gerade schon, ich war jetzt letzte Woche erst auf einer Beerdigung, was einen dann doch auch zu Hause mit weiter beschäftigt. Aber im Großen und Ganzen habe ich das gelernt, dass ich Beruf und Privatleben da ganz gut trennen kann.
Aber wie ich gehört habe, das alles mit einer großen Leidenschaft. Mariam Abitaya, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, ich bedanke mich. Herzlichen Dank.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethlehem.